Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Einen angenehmen Mittag, hier sind die philosophischen Brocken, am Mikrofon Ulrike Kadi. Wir bringen heute einen Bericht, einige Impressionen von der diesjährigen Freiberg-Tagung, der Tagung der Wissenschaftlichen Gesellschaft der Arbeitskreise für Psychoanalyse in Österreich. Am 24. und 25. Februar, am vergangenen Wochenende, fand die Tagung in Salzburg zum Thema Zwang statt. Der Titel der Tagung lautete Ja, aber, der Zwang und die Psychoanalyse. Der Zwang wurde dabei in seinen klinischen, seinen theoretischen und in seinen kulturellen Ausformungen untersucht. Und ich bringe Ihnen heute aus den Vorträgen der Veranstaltung einige Ausschnitte. Für diejenigen unter Ihnen, die es anders, besser oder genauer wissen wollen, schicke ich voraus, dass die Vorträge demnächst publiziert werden. In der Nummer 3 2012 der Texte Psychoanalyse, Ästhetik, Kulturkritik können Sie sämtliche Vorträge nachlesen. Der Zwang ist ein Phänomen, das sich vor allem dadurch auszeichnet, dass wir es nicht wollen. Wir wollen keinem Zwang ausgesetzt sein und wir wollen umgekehrt auch nicht selbst als diejenigen gelten, die Zwang ausüben. Der Zwang ist also vor allem ein Ich- und Kultur-dystones Phänomen. Wir können uns fragen, was es ist, was den Zwang so abstoßend macht oder ob er durch und durch abstoßend ist und was eine zwangsneurotische Struktur überhaupt kennzeichnet. Zuerst ist zu klären, von welchen Phänomenen wir sprechen, wenn wir von Zwang sprechen. Der Basler Psychoanalytiker Raymond Behrens gibt ein Beispiel.
Ein junger Zwangsneurotiker lernt eine Frau kennen, verbringt tanzend, plaudernd und flirtend den Abend mit ihr. Zu vorgerückter Stunde ziehen sich beide etwas von Alkohol benebelt in ein Schlafzimmer zurück. Sie küssen sich und beginnen einander auszuziehen. Als die Frau nackt vor ihm liegt, steht er wie in Trance auf, kleidet sich an und verlässt nicht nur das Zimmer, sondern auch das Haus. Schlafwandlerisch, er lässt sich quasi verschwinden, nimmt er die Straßenbahn und fährt in die Wohnung zurück, die er mit mehreren Freunden bewohnt. Dort angekommen, trinkt er mit diesen noch ein Bier und erst da kehrt allmählich die Erinnerung zurück und er onaniert. Masturbation ist die wesentliche Form der sexuellen Aktivität des Neurotikers und besonders des Zwangsneurotikers. Er sagt, Lust kann und will nur ich selbst mir geben. Ich bin nicht auf den anderen angewiesen.
Psychoanalytisch beginnt die Auseinandersetzung mit dem Zwang und der Zwangsneurose bei Sigmund Freud. Der Linzer Psychoanalytiker und Leiter des Arbeitskreises Linz-Graz, Albert Eisenriegler, beschreibt die Faszination, die der Zwang auf den Forscher ausüben kann.
Es war Sigmund Freud, der die verschiedenen Erscheinungen des Zwangs erstmals als eigenes Krankheitsbild der Zwangsneurose eben beschrieben hat. Das ist doch gewiss ein tolles Leiden. Ich glaube, der ausschweifendsten psychiatrischen Fantasie wäre es nicht gelungen, etwas dergleichen zu konstruieren. Und wenn man es nicht alle Tage vor sich sehen könnte, würde man sich nicht entschließen, daran zu glauben. Staunend blickt er in den Vorlesungen zur Neurosenlehre aus dem Jahr 1917 auf die Architektur zwangsneurotischer Symptombildung, als stünde der Forscher vor einem Naturwunder oder doch eher vor einem Wunder menschlicher Kreativität.
In einer seiner 5 großen Krankengeschichten widmet sich Freud dem Zwang, der Rattenmann. Albert Eisenriegler erzählt aus der Vorgeschichte dieses Patienten, so wie sie von Freud berichtet wird.
Aus den Erzählungen dieses 29-jährigen Patienten, der bei Freud 11 Monate in Analyse war, erfahren wir, dass er eine sexuell sehr aktive Kindheit hatte. Bereits in der ersten Behandlungsstunde berichtet er über Intimitäten mit verschiedenen Kindermädchen. Er stellt es so dar, dass er sich als 4- bis 7-Jähriger viele Freiheiten gegenüber den Fräuleins herausnahm und sie es gerne erlaubten, wenn er zu ihnen ins Bett kroch und unter ihren Röcken ihre Genitalien betastete. Außerdem war er ein kleiner Voyeur und brannte darauf, Mädchen, die ihm sehr gefielen, nackt zu sehen. Dabei trat bei diesen Wünschen ein unheimliches Gefühl auf, als müsste etwas Schlimmes geschehen, wenn er das dächte. Zum Beispiel, dass sein Vater sterben würde. Und er müsste allerlei tun, um es zu verhindern. Freud stellt fest, dass sein Patient schon als 6-Jähriger eine vollständig ausgebildete Zwangsneurose hatte. Dem Zwangswunsch, eine Frau nackt zu sehen, steht die Zwangsbefürchtung gegenüber, dass dann der Vater sterben müsse. Und es mussten Maßnahmen zur Abwendung dieses Unheils gesetzt werden. Der latente innere Konflikt des Kindes lautet in der Übersetzung etwa: Ich möchte das Mädchen so gerne nackt sehen, werde aber durch die Angst vor der Strafe des Vaters daran gehindert. Ich möchte, dass der Vater tot ist, dass ich mit meinen Lüsten ungehindert meinen Lüsten nachgehen kann. Aber wenn der Vater tot ist, wäre das ganz schrecklich für mich. Diese infantile Elementarneurose setzt sich im Erwachsenenalter fort, wobei neben den quälenden, schuldhaften Befürchtungen, dass dem Vater Schreckliches zustoßen könnte, nun als zweites Objekt seiner Ambivalenz seine geliebte Dame die Bühne betritt. Es ist seine arme und kränkliche Cousine Gisela, in die er sich schwer verliebt hat und die er heiraten möchte, wovon ihm der Vater aber abrät, weil es nicht klug sei und er sich nur blamieren würde. Der geliebte Vater stirbt zwar ein Jahr später, aber der Rattenmann verleugnet den Tod, beziehungsweise bleibt mit dem toten Vater in ständiger gedanklicher Verbindung.
Der tote Vater bestimmt den Zwang und das kann in durchaus verschiedener Weise geschehen.
Sex hatte er mit seiner Dame in der Fantasie beim Onanieren, wobei ihm die Zwangsidee kommt, dass er Gisela dadurch schädigen könnte. Er denkt sich komplizierte Gebete und Schutzformeln als Gegenmaßnahmen dabei aus. Das masochistische Festhalten an der Idee einer glücklosen Beziehung zur Dame scheint die Voraussetzung zu sein für das Funktionieren der zwangsneurotischen Abwehr, seines latenten Hasses, aber auch seiner homosexuellen Wünsche auf den Vater. Wenn nämlich der Trieb in ganz anderen Beziehungskontexten zu seinem Recht kommt und ausgelebt wird, wie bei den ersten Koituserfahrungen des 26-Jährigen mit einer Gelegenheitsbekanntschaft, mehrere Jahre nach dem Tod des Vaters, kommt ihm nachher in den Sinn, das ist doch so eine großartige Empfindung, dafür könnte man alles tun, zum Beispiel seinen Vater ermorden.
Raymond Behrens beschreibt eine Dynamik, in die der Zwangsneurotiker zwischen Vater und Mutter gerät. Eine Dynamik, in der sich eine Tendenz einstellt, die den Zwangsneurotiker in die Arme der Mutter gleichsam zurückgleiten lässt.
Beim Zwangsneurotik ist der Sog nach hinten ungleich stärker. Der väterliche Andere ist nicht fest eingeschrieben, sodass er wenig besetzt werden kann und so kann keine Hilfestellung bei der Loslösung von dem mütterlichen Anderen gewährt werden. Sein Versuch, den Einfluss des Anderen zu minimisieren, verstärkt die Macht des Mütterlichen noch mehr. Wenn ich vom mütterlichen Anderen spreche, dann tue ich das, um nicht zu sehr das an der konkreten Mutter des jeweiligen Zwangskranken festzumachen. Das wäre eine Schuldzuweisung und Schuldzuschreibung, die nicht statthaft ist. Musik
Zwang ist nicht nur abstoßend, sondern er lässt Zwangsneurotikerinnen wie Behandlerinnen leiden. Einem solchen, das Leiden befördernden Aspekt des Zwangs widmete sich die Stuttgarter Psychoanalytikerin Claudia Frank. Im Kern einer Zwangserkrankung sieht sie einen paranoischen Anteil, vor dem Zwangskranke wie Analytikerin gleichermaßen zurückschrecken.
Welche Wahrheit ist im Zwang? Eine steckt im paranoischen Kern. Von diesem paranoischen Anteil haben Patienten wie Behandler gleichermaßen Respekt. Denn um bearbeitbar zu werden, muss er in die Übertragung kommen, müssen wir uns ihm in der Beziehung stellen. Dazu dürfen wir uns von den bereitgehaltenen Spitzeninstrumenten nicht allzu sehr einschüchtern lassen, ohne andererseits selbst in die Position des in der einen oder anderen Weise Zustechenden zu geraten. Gelingt ein hinreichendes Durcharbeiten in Übertragung und Gegenübertragung in einer hochfrequenten Analyse, dann kann eine Integrationsbewegung möglich werden und damit mehr Humanität. Denn dieser paranoische Anteil ist oft für eine vom Patienten tief empfundene Aussichts- und Hoffnungslosigkeit verantwortlich.
Eine enge Verwandtschaft zwischen Zwang und Paranoia ist seit langem bekannt. Claudia Frank zeigt, welche Bedeutung Melanie Klein aus den Erfahrungen, die sie in Analysen mit Kindern gesammelt hat, dem paranoischen Anteil zuschreibt.
Wenn ich mich heute auf den paranoischen Anteil konzentriere, dann greife ich in gewisser Weise auf eine Klassifizierung vor der Entwicklung der Psychoanalyse zurück. Zwangserscheinungen wurden ursprünglich als Sonderformen von Wahnideen beschrieben. Bei allen Unterschieden soll uns nun heute der Punkt der Vergleichbarkeit interessieren. In einer frühen Gegenüberstellung vergleicht Freud die Paranoia mit der Zwangsneurose folgendermaßen. Zitat: Bei der Zwangsneurose ist der initiale Vorwurf verdrängt worden durch die Bildung des primären Abwehrsymptoms Selbstmisstrauen. Dabei ist der Vorwurf als berechtigt anerkannt worden und zur Ausgleichung schützt nun die Geltung, welche sich die Gewissenhaftigkeit im gesunden Intervall erworben hat, davor, dem als Zwangsvorstellung wiederkehrenden Vorwurfe Glauben zu schenken. Bei Paranoia wird der Vorwurf auf einen Wege, den man als Projektion bezeichnen kann, verdrängt, indem das Abwehrsymptom des Misstrauens gegen andere errichtet wird. Dabei wird dem Vorwurf die Anerkennung entzogen und wie zur Vergeltung fehlt es dann an einem Schutz gegen die in den Wahnideen wiederkehrenden Vorwürfe. Zitat Ende. In gewisser Weise enthält diese Beschreibung Freuds bereits den Fahrplan einer Analyse. Der verdrängte initiale Vorwurf muss im Hier und Jetzt der analytischen Situation wieder zugänglich, emotional erfahren und durchgearbeitet werden. Freud hat dies selbst nicht im Detail dargelegt. Melanie Klein, der ich das Stichwort paranoischer Anteil verdanke, lässt uns hingegen über nachgelassene Gedächtnisprotokolle an dem Prozess teilhaben, wie sie auf diesen paranoischen Anteil in der Analyse der schwer zwangskranken 6-jährigen Erna Mitte der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts stieß, wie er sich in der analytischen Situation darstellte und wie sie ihn zusammen bearbeiten konnten. In einem Manuskript von Frühjahr 1926 geht sie näher auf den paranoischen Anteil ein. Zitat: Das Material der Zeichnungen zeigt deutlich die Zerlegung in zwei Teile der Persönlichkeit. Der Gegensatz zwischen der schönen Prinzessin und dem Bauernmädchen oder zwischen der Hexe und der guten Prinzessin bedeutet den Gegensatz zwischen Gut und Böse, den sie in ihrer eigenen Persönlichkeit empfindet. In den Zeichnungen ergibt sich regelmäßig und zwar immer deutlicher werdend, dass das böse Prinzip, zum Beispiel vertreten durch die Hexe, einzelne Züge der guten Prinzessin annimmt und diese hingegen wieder Züge der anderen, sodass die beiden gegensätzlichen Gestalten einander gleich würden. Durch die Notwendigkeit, sich dieses bösen Prinzips in ihr selbst zu erwehren, ist überhaupt diese Spaltung eingetreten. Sie sucht diesen Teil der Persönlichkeit, durch diese Spaltung sich irgendwie zu entfremden und gelangt so dazu, ihn aus sich heraus zu projizieren. Die Hexe, die deutlich Mutter oder eine mögliche Schwester bedeuteten, erweisen sich in diesem Teil der Analyse, der allerdings ganz besonders schwierig ist und eine vorhergehende, sehr langwierige und tiefgehende Analyse des Sadismus anschließt, als der von ihr abgelehnte böse Teil ihrer eigenen Persönlichkeit. Der Mechanismus dieser Projektion ist also, dass sie genötigt ist, den ihr unerträglichen Teil der Persönlichkeit aus sich heraus auf jemand anderen zu projizieren. Dadurch wird aber diese andere Persönlichkeit zu einer vollkommen bösen und sadistischen und unter dem Drucke ihres Schuldgefühls, das ja durch diese Projektion nicht vermindert wird, wird sie selbst in ihrer Fantasie zum Opfer der projizierten sadistischen Persönlichkeit.
Frank verknüpft den paranoischen Anteil, der nicht nur bei den Zwangserkrankungen eine große Rolle spielt, mit der weiteren Theorieentwicklung Melanie Kleins. Aus dem paranoischen Anteil wird dabei die paranoid-schizoide Position.
Melanie Klein lernte ihrerseits in ihrer Analyse viel über die frühen Angstsituationen. Mit mehr Erfahrung im Hintergrund kann sie 1932 darlegen, dass bei starker Wirksamkeit der frühen Angstsituationen auf der früheren analsadistischen Stufe paranoide Zustände in Nutze durchlaufen werden müssen, deren Überwindung in der folgenden Phase erfolgt. Je schwerer die in der Entwicklung vorausgehende paranoide Störung war, desto schwerer wird die zwangsneurotische Erkrankung sein. Später kommt Klein zu der Auffassung, es sei zutreffender von Positionen statt von Phasen zu sprechen. Eine Zeit lang erwägt sie unter anderem eine paranoide Position. Schließlich konzeptualisiert sie bekanntermaßen eine paranoid-schizoide neben einer depressiven Position. Ihre Überlegungen zu dem uns heute Interessierenden bleiben aber im Kern bestehen. Sie sieht die Zwangsmechanismen weiterhin als einen wichtigen Bestandteil der Ich-Entwicklung, um die Ängste durchzuarbeiten, zu lindern und zu modifizieren.
Die Leidensdimensionen des Zwangs nötigen, nach seiner Behandlung zu fragen. Claudia Frank war zuletzt in einer deutschen Kommission zur Leitlinienerstellung für die Zwangsstörung. Sie berichtet leidvolle Erfahrungen aus dieser Kommission und sie spekuliert darüber, weshalb die verhaltenstherapeutischen Behandlungen so sehr an Terrain in der Zwangsbehandlung gewonnen haben.
Vor einem Jahr nahmen Paul Janssen und ich für die DPV an der ersten Konsensuskonferenz für die Erstellung der S3-Leitlinie zu Zwangsstörungen teil. Die Projekt- und Steuergruppe legte hierzu einen Entwurf vor, in dem es unter anderem hieß, aufgrund fehlender Evidenz sollen Psychoanalyse und tiefenpsychologische Therapieverfahren zur Behandlung der Zwangsstörung nicht eingesetzt werden. Nun hat die Kontroverse zwischen der Psychoanalyse und Verhaltenstherapie eine lange Tradition und die Konsensuskonferenz zur Diagnostik und Therapie von Zwangsstörungen ist eine unter mehreren, in denen sich die Psychoanalyse zu behaupten sucht. Aber soweit ich es überblicke, ist das Vorgehen bei der Erstellung dieser Leitlinie bisher tatsächlich einmalig, insofern alles getan wird, analytische Verfahren zu eliminieren. Dies hat sicher viele Gründe, die uns heute nicht weiter zu interessieren brauchen. Eine Überlegung, die mich beschäftigt und die der Anlass war, für diese Tagung den paranoischen Anteil herauszugreifen, ist die folgende. Wird so scharf geschossen, weil man Gründe hat, paranoisch zu reagieren? Dieser Gedanke kann sich einstellen, wenn man im Entwurf dieser Leitlinie liest, Zitat, erste ausführliche Beschreibungen psychotherapeutischer Interventionen bei Zwangsstörungen gehen auf Sigmund Freud und die Psychoanalyse zurück. Es wurden komplexe psychodynamische Erklärungsansätze entwickelt, allerdings erwies sich die Symptomatik trotz langdauernder Therapien oft als hartnäckig und therapieresistent. Diese Erfahrungen handelten dem Krankheitsbild den ungünstigen Ruf ein, schwer oder gar nicht behandelbar zu sein. Ein Durchbruch in der Psychotherapie der Zwangsstörungen bedeutete die Entwicklung und erfolgreiche Anwendung verhaltenstherapeutischer Techniken ab etwa 1960. Diese haben den früheren Ruf der Unbehandelbarkeit nachhaltig verändert. Zitat Ende. Liest man die Passagen über das kognitive Modell zur Erstellung und Aufrechterhaltung von Zwängen, das laut den Autoren, solch nachhaltige Erfolge ermöglichte, so kommen einem inhaltlich die beschriebenen Erkenntnisse als Psychoanalytiker merkwürdig bekannt vor. Der Schwerpunkt liege heutzutage auf der Art und Weise der Informationsverarbeitung, die sich grob in zwei Klassen einteilen ließen. Einerseits in Modelle, die davon ausgehen, dass Zwangspatienten im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen eine Reihe von Besonderheiten in der Informationsverarbeitung aufweisen, und andererseits Modelle, die davon ausgehen, dass dysfunktionale Überzeugungen und daraus resultierende Bewältigungsversuche die Entstehung und Aufrechterhaltung der Zwangserkrankung bedingen. setzt man für Informationsverarbeitung zum Beispiel Denkprozesse ein, mit deren Entwicklung und Pathologie die Psychoanalyse seit ihrem Entstehen befasst ist, scheint es alter Wein in neuen Schläuchen. Ähnlich weiter unten, Zitat. So werden neben der Überschätzung der Verantwortlichkeit, die Überschätzung der Bedeutung von Gedanken, die Überschätzung von Gefahr und deren Wahrscheinlichkeit sowie der Glaube an die Möglichkeit und die Notwendigkeit der Kontrolle über die Gedanken als dysfunktionale Einstellungen von Zwangspatienten beschrieben. Beschrieb nicht schon Freud das magische Denken, die Allmacht der Gedanken? Diese wenigen Beispiele mögen zur Illustration eines natürlich bekannten Befundes genügen. Kempke und Lüthen haben zunehmende Konvergenzen der psychodynamischen und kognitiv-behavioralen Modelle in Einzelnen dargelegt, wobei sie feststellen, letzteren fehle derzeit eine Makrotheorie, welche die einzelnen Prozesse verknüpfe, eine meines Erachtens unabdingbare Voraussetzung, um eine Vorstellung davon zu entwickeln, wie man wirkt, wenn man behandelt. Die Beobachtungen sind natürlich nicht auf den Umgang mit Zwangspatienten beschränkt. Wie kann man sich also die besonders heftigen, kann man sagen mörderischen Angriffe in scheinbar sachlichem Gewand von Studienergebnissen im Kontext der Leitlinie zu Zwangsstörungen erklären? In gewisser Weise scheint die Isolierung der verschiedenen Symptome, es wird in Kategorien von Komorbiditäten etc. gedacht, den entsprechenden Vorgängen bei dem in Frage stehenden Krankheitsbild besonders entgegenzukommen. An ihnen koste es, was es wolle, festzuhalten, dies mit rationalisierenden Argumenten zu begründen, soll, so meine Überlegung, verhindern, sich dem paranoischen Anteil stellen zu müssen.
Psychoanalytikerin Friedel Früh macht in ihrem Vortrag auf eine Seite des Zwangs aufmerksam, die verständlich werden lässt, welcher Sog von ihm ausgeht. Die Wiederholung, die gerade im Zwang immer wieder angestrebt wird, zieht uns an und hält uns in Bann.
Wenig ist es so süß wie das Wiegenlied, das dem Kind zum Einschlafen gesungen wird. Süß vor allem in der Wiederholung, in der Verfeindung, später das Liebeslied, in der Musik ganz allgemein. Weniges ist im Augenblick des scheinbaren Wiedererkennens so voller Lust, die der Sehnsucht gleichzeitig einen Tribut zollt und den Trennungsschmerz verklärt. Die Wiederholung bahnt sich in der Sehnsucht an, die sich darin nie befriedigen lässt. Deshalb ist die Wiederholung ein Prinzip der Kreativität. Sie treibt das Schöpferische an. Schöpfung wie geschöpft ist nicht nur in Bewegung, sondern ist Bewegung selbst, die im Lebendigen haust und es als dieses auszeichnet.
Thomas Bernhard hat die Kindervilla beschrieben, in die wir mit unseren Wiederholungen zurückzugelangen hoffen.
Thomas Bernhard, der das Stilmittel der Wiederholung gewissermaßen bis zur Schmerzgrenze ausreizte, macht im Gebrauch seiner Wort- und Satzwiederholungen die Verbitterung über das Unerfüllbare klar und doch weist gerade die Form der ewigen Wiederholung auch über die Verzweiflung hinaus. Und hört nicht auf, selbst im Klagen noch zu sagen, ich will, trotz alledem und alledem. In der Kindervilla suchte ich nach der Kindheit, aber ich fand sie natürlich nicht. In alle Räume tat ich auf der Suche nach der Kindheit ein, aber ich fand sie natürlich nicht. Zu welchem Zweck eigentlich dachte ich richtig, die Kindervilla nährt, wo gar niemand mehr da ist, der die Kindervilla genießen, sie ausnützen kann, dachte ich, und darauf, dass es sinnlos wäre, die Kinder, die nur so, wie ich es bis zu diesem Augenblick vorgehabt hatte, herzurichten. Aus ihr wieder die Kinder wieder zu machen, die sie einmal gewesen ist. Uns Kindern, dachte ich. Das ist aber absurd, nur daran zu denken. Denn die Kindheit lässt sich nicht mehr herrichten, wenn ich die Kinder wieder herrichte, dachte ich. Ich hatte geglaubt, indem ich die Kinder wieder auch von Grund auf herrichten, renovieren lasse, wie meine Schwestern sagen, richte ich die Kindheit wieder her, renoviere sie sozusagen von Grund auf.
Die kreativen Aspekte der Wiederholung gehören zu einem konzeptionellen Problem, dem sich Friedel früh in ihrem Vortrag widmet. Sie beschreibt den Entdeckungskontext des Wiederholungszwangs bei Freud. Dieser Zwang wird von Freud bekanntlich mit dem Todestrieb in Verbindung gebracht. Friedel Früh stellt Freuds uneinheitliche Auffassung des Todestriebs dar, nachdem er sich in der zweiten Topik einem psychischen Modell verschrieben hat, das vom Ich dominiert wird. Sie erinnert daran, dass das sexuelle Moment und insbesondere das infantilsexuelle Moment dabei in den Hintergrund zu geraten droht.
Der Trieb zum Tode, wie er im Jenseits des Lustprinzips entfaltet wird, knüpft zunächst an ökonomischen Vorstellungen an, die Freud schon in den Jahren seines Buchwechsels in William Fleece und im Entwurf einer Psychologie von 1895 beschäftigten. Es geht dabei um Überlegungen zur Energieverteilung und um deren Bedeutung als dramatische Faktoren bei der Neurosenentstehung. Im Unterschied zu früheren Annahmen wurden auch unbewusste Prozesse nach voller Abführung der Spannung zum Niveau Null strebten, tragen sie nun einer Tendenz zur Stabilität, letztlich dem Selbsterhaltungs- und Ich-Prinzip Rechnung. In ökonomisch-energetischer Betrachtungsweise näherte Freud damit die unbewussten Wunsch- und Sexualvorgänge dem Realitätsprinzip und seinen gebundenen Energieformen an. Diese Wendung innerhalb der ökonomischen Überlegungen, die mit einer grandiosen Uminterpretation der Fechnerschen und Breuerschen Arbeiten zur interzerebralen und interpsychischen Spannungsregulierung einherging, auf die sich Freud aber andererseits berief, bereitete die Einbindung der Sexualtriebe in das vor, was Freud nun den Eros oder die Lebenstriebe als Gegenpart des Todestriebs nannte. Eros und Todestrieb treten im Jenseits des Lustprinzips als neue Termini auf. Eros steht im Dienst der Bindung, Zusammenfügung, lebenserhaltend gegen Zerstörung und Zerfall wirken. Man könnte sich nun fragen, ob das Wesen eines Triebs mit sekundärprozesshaften Eigenschaften ausgestattet, wenn man einem Trieb den Eigenschaften zuordnen kann, sich nicht sehr wesentlich vom ursprünglichen Verständnis des Triebbegriffes unterscheidet. Eros besitzt nämlich jetzt jene Eigenschaften, die an diejenigen der früheren Selbsterhaltungstriebe oder Ich-Triebe erinnern. Eros umfasst allerdings seit der Einführung des Narzissmuskonzepts viel mehr als die Selbsterhaltung. Was der Eros nun aber nicht umfasst, das ist der Begriff der Erotik, jener sexuell erregenden Vorstellungen, die im Infantilsexuellen ihren Ursprung haben. Eros im Gegensatz zu dem, was vorher das Sexuelle mit dem Trieb bezeichnet hat, ist nun das Prinzip der Liebe zu Ich vor allem, zu sich selbst, zu einem an die Liebe zu diesem Ich gebundenen Objekt, zu jenem Ich, dem die Bindung der Spannungskräfte von Anfang an zugeschrieben wird. Von diesem Eros sagt Jean Lablanche, Zitat, es wäre also ein Irrtum zu meinen, der Eros habe Freuds alte Auffassung der Sexualität übernommen, derer in jeder Einzelheit genau widerspricht. Das mit narzisstischer Libido besetzte Ich reißt nun alle Kräfte und alle Vollmacht an sich. Es wird zuständig für die Selbsterhaltung wie für die Sexualität bis hin zur Liebe und zur Objektwahl. Und dies, wie wir gesehen haben, immer ein Zeichen des Narzissmus. Zitat. Das Wirken des Todestriebs unter der Assistenz des Wiederholungszwanges aber soll an etwas festgemacht werden, was Freud nun Nirvana-Prinzip nennt. Das ist das Prinzip der Aufhebung jeglicher Spannung, der Spannungsreduzierung auf das Niveau Null. Das bisher alles psychische Geschehen bestimmende Lust-Unlust-Prinzip wird damit aus den Angeln gehoben. Im Jenseits des Lustprinzips wird eine andere, weit mächtigere Kraft als bestimmend anerkannt. Das Streben zum Tod hin, zum Amerikanischen. Als Beispiele für die Wirkung des Todestricks in Form des Wiederholungszwangs werden nun die traumatischen Neurosen, die Träume der Unfallneurotiker und das kindliche Spiel angeführt, das ich bereits oben erwähnt habe. Die Wiederholung in der Kur scheint sich damit in der Gegenteil verkehrt zu haben, so als ob man die Geister, die man gerufen habe, nun plötzlich nicht mehr loswerden könne, da sie die Szene für ihr grausames Wirken nun erst recht und ungehindert nutzen können. Erfreut heißt es dazu. Angesichts solcher Beobachtungen aus dem Verhalten in der Übertragung und aus dem Schicksal der Menschen werden wir den Mut zur Annahme finden, dass es im Seelenleben wirklich einen Wiederholungszwang gibt, der sich über das Lustprinzip hinaussetzt. Wir werden auch jetzt geneigt sein, die Träume der Unfallneurotiker und den Antrieb zum Spiel des Kindes auf diesen Zwang zu beziehen. Anstelle des Sexuellen, des Infantilsexuellen, tritt nun Eros als bindende, dem Auflösenden entgegengesetzte Kraft in den Vordergrund mit der Funktion, das Wirken des Todestriebs zu neutralisieren. Eros büßt damit alle Merkmale des Sexuellen, des Infantilsexuellen ein. Der dämonische Wiederholungszwang aber tritt an die Stelle des Infantilsexuellen, als die das Ich angreifende Macht.
Freud vertritt in ökonomischer Hinsicht verschiedene Prinzipien, die sich nicht leicht miteinander verbinden lassen. Das Nirvana-Prinzip hat ein anderes Ziel als das Konstanz-Prinzip.
Ökonomisch gesehen aber besteht der Hauptwiderspruch im Jenseits des Lustprinzips für das Verständnis des Todestriebs, Destruktionstriebs in der Gegensätzlichkeit von Konstanz-Prinzip und Nirvana-Prinzip. Dass nämlich die Tendenz zur radikalen Abschaffung jeglicher Spannung, also die höchste Form des Lustprinzips, auf ein und denselben Trieb bezogen werden soll, wie das masochistische Streben nach Unlust, das sich doch logisch nur als Zunahme der Spannung interpretieren lässt. Deshalb ist auch der Todestrieb, wie Freud ihn versteht, nicht als extrem der destruktiven Wut, wie zum Beispiel in der paranoiden Position bei Melanie Klein zu sehen, das zumindest wäre eine grobe Vereinfachung dessen, was Freud im Jenseits des Lustprinzips entwickelte. Im Gegenteil, gibt es im Jenseits des Lustprinzips den Todestrieb als Tendenz zum Nirvana, zur völligen Spannungslosigkeit hin verstanden. Weder in der Form eines reinen Aversionstriebs, noch in der Form eines Todestriebs, der die Auflösung ins Anorganische zum Ziel hat, findet der Begriff des Wiederholungszwangs seinen ingemäßen Ursprung und seinen rechten Sinn. Ist er doch zweifellos als jene psychische Kraft zu verstehen, die sich in der Wiederholung nur auf psychisch Repräsentiertes beziehen kann, dessen Energie nur aus der libidinösen Besetzung des Ichs und oder des Objekts heraus erklärt werden kann, wie sie sich in der Übertragungssituation der analytischen Behandlung herstellt, ohne die im Übrigen jede Behandlungsmöglichkeit von vornherein aussichtslos wäre.
Der Zwang ist allerdings nicht nur eine individuelle Neurosenform. Viele unserer alltäglichen Gewohnheiten sind von jenen Motiven bestimmt, die auch den Zwang befördern. Raymond Behrens findet solche Motive in unserem Umgang mit Medien.
Wie sehr Zwangsmechanismen in der aktuellen Gesellschaft eine Rolle spielen, zeigt mir die modernste Technologie der Möglichkeit, zeitversetzt Sport, sei es Fußball oder Tennis beispielsweise, im Fernsehen zu schauen. Hier wird eine scheinbare Kontrolle über die Zeit und damit über den großen Meister, die Vergänglichkeit, den Tod schlechthin, aber auch über Affekte und Emotionen und Spannung erlaubt, die bisher undenkbar war. Der zeitversetzte Zuschauer kann es so einrichten, dass er das Resultat kennt. Er weiß, wie das Spiel ausgehen wird, weiß also etwas, was der Spieler, dem er ihn zusieht, noch nicht weiß. Gleichzeitig kann er mit diesem Wissen seine Affekte steuern, seine Spannung, die ihn beunruhigt, ihn quasi annullieren. Hier zeigt sich besonders deutlich die Funktion des Wissens als eine imaginäre Macht, die eine potenzierte Form des Zuschauerseins erlaubt.
Der Umgang mit dem Sexuellen bestimmt auch den psychoanalytisch geschulten Blick auf kulturgebundene Phänomene. Der aus Bad Essen stammende deutsche Psychoanalytiker Peter Subkowski widmet sich in seinem Vortrag Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen dem Sammeln und dem Zwang. Hören Sie zunächst, wodurch sich das Sammeln auszeichnet. Es stellt sich dabei heraus, dass vieles, was wir im Alltag sammeln, Subkowskis harten Kriterien des Sammelns nicht entspricht.
Erst Sammeln stellt die Suche, das Auswählen, Zusammentragen, Aufbewahren und Neuarrangieren von Gegenständen dar, die für den Sammler und oft nur für ihn einen subjektiven Wert besitzen. So wurde zu meiner Überraschung gerade in New York das erste Superman-Comic-Heft von 1938 für 2,2 Millionen Dollar an einen Sammler verkauft. Typischerweise verspürt ein Sammler das Bestreben nach Ausweitung seiner Sammlung und Komplettierung, die dann aber zugleich auch das Ende seiner Sammelleidenschaft und seiner Sehnsüchte bedeutet, weshalb er es fürchtet. Durch die Beschränkung auf Dinge kann Sammeln also schon von vielen Zwangssymptomen wie dem Zwangsgrübeln, den Kontrollzwängen etc. unterschieden werden. Zweitens, Sammeln ist systematisch im Sinne einer Serienformation und beschränkt sich in aller Regel auf ein definier- und abgrenzbares Gebiet oder Thema, das beispielsweise in Auktionskatalogen oder anderen Sammlungen bereits vorgelebt wurde. Drittens, Sammeln ist in der Regel auch umfassend und in die Tiefe gehend, das heißt, es greift auf Sekundärliteratur und Hintergrundinformationen zurück. Viertens, Sammeln erfasst den Betroffenen als starkes emotionales und leidenschaftliches Engagement. Und fünftens, Sammeln stellt kein in der Zeit schnell flüchtiges Verhalten dar, also keine kurzfristige Laune oder Mode, sondern geht im Leben eines Sammlers doch über lange Strecken. Anhand dieser beschreibenden Definition wird für mich schnell deutlich, dass vieles, was so gemeinhin als Sammeln bezeichnet wird, es kommen dann immer so Zitate wie Jäger und Sammler, Frauen, Männer, aber das, was vieles, was als Sammeln bezeichnet wird, wie das Zusammentragen von schöner Kleidung, das Kaufen von Schuhen, antike Möbel für die Wohnung, dass das alles vom Sammeln im engeren Sinne zu unterscheiden ist.
Peter Subkowski unterscheidet zwischen höheren, integrierten Formen des Sammelns und Ansammlungen. Die Sublimierung bildet ein Unterscheidungskriterium zwischen beiden Sammelbewegungen. Subkowski zeichnet zunächst nach, was Freud in Zusammenhang mit der Sublimierung beschäftigt hat. Wir sind hier neuerlich an die Frage der Bedeutung sexueller Triebqualitäten erinnert, wenn Sublimierung als ein Vorgang beschrieben wird, der sich vor allem durch Desexualisierung auszeichnet.
Als Effekt des Mechanismus der Sublimierung beschrieb Freud vor allem die künstlerische Aktivität und die geistige Arbeit. Aber auch zum Beispiel private Kunstsammlungen stellen ohne Zweifel gesellschaftlich anerkannte kulturelle Leistungen dar. In den Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse verwendete Freud diese besondere soziale Bewertung, um die Sublimierung zu kennzeichnen. Zitat: Eine gewisse Art von Modifikation des Ziels und Wechsel des Objekts, bei der unsere soziale Wertung in Betracht kommt, zeichnen wir als Sublimierung aus. Zitat Ende. Freuds Versuch einer metatheoretischen Konzeptualisierung der Sublimierung blieb leider lückenhaft, wie zum Beispiel Laplanche und Pontalis darlegten. In das Ich und das Es versuchte Freud aber und definierte Freud aber, dass die Transformation von einer sexuellen in eine sublimierte Tätigkeit in Richtung externer unabhängiger Objekte einen Zwischenschritt erfordert, den Rückzug der Libido auf das Ich, der dann die Desexualisierung ermöglicht. Sublimierung ist meiner Meinung nach von großer Bedeutung für das Verständnis der höher integrierten Formen des Sammelns. Freud schreibt, wenn diese Verschiebungsenergie desexualisierte Libido ist, so darf sie doch auch sublimiert heißen, denn sie würde noch immer an der Hauptabsicht des Eros zu vereinigen und zu binden festhalten, indem sie zur Herstellung jener Einheitlichkeit dient, durch die oder durch die das Streben nach welcher das Ich sich auszeichnet. Zitat Ende. Wenn ein Sammler also desexualisierte libidinöse Energie auf seine Sammelobjekte richtet, führt das inhärente Wirken des Eros in Richtung Ganzheit und Einheit über die Zusammenführung der Objekte zu einer kohärenten, sinnvollen und ästhetischen Sammlung. Die Sammlung selbst ist dann eine kreative Neuschöpfung, die wiederum das integrierte Selbst des Sammlers im äußeren Raum symbolisch wiederzuspiegeln vermag. Darüber hinaus hat die Sammlung dann auch eine kommunikative Funktion, die von den narzisstischen Formen des Sammelns unterschieden werden können. Dieser metatheoretische Ansatz kann aus meiner Sicht helfen, den integrierten, sublimierenden Sammler, der eher desexualisierte Energie und auf die Objekte seiner Sammlung richtet, zu unterscheiden von dem nicht integrierten Sammler, der mit sexualisierter und aggressiver Energie aufgeladene Sammelobjekte für seine narzisstische Selbststabilisierung benutzt.
Anhand eines literarischen Beispiels, dem Roman »Das Schweigen des Sammlers« von Jean Cabre, erläutert Peter Subkowski seine Position. Sammeln sieht er als eine gelungene Form des Umgangs mit einem Trauma.
In der Held Adria wird in eine Familie hineingeboren, in der die kalte, unnahbare, desinteressierte Mutter unfähig ist, ihn zu lieben und stattdessen ehrgeizig mit allen Mitteln versucht, ihn zu einem Stargeiger zu machen. Zitat: Mein Unglück begann schon, als ich in die falsche Familie hineingeboren wurde. Der antiquitätensammelnde Vater dagegen will den hochintelligenten Adria zu einem Überflieger machen, der 12 Sprachen beherrschen und später Geisteswissenschaftler werden soll. Zitat: Inzwischen bin ich mir sicher, dass mich mein Vater nie geliebt hat. Ich war ein Objekt in seiner großartigen Sammlung. Als Kind sammelt der Einzelgänger Adria wie andere Kinder auch Autobilder, für die er die dringend benötigte Anerkennung durch Klassenkameraden bekommt. Wie sein Vater, der nach seiner Impotenz anfing zu sammeln, entwickelt Adria die Liebe zu den alten, kostbaren Dingen. Zitat: Gelegentlich spüre ich das Kribbeln, das der Besitz kostbarer Gegenstände verursacht. An diesem Tag verstand ich, dass ich vom gleichen Dämon besessen war wie mein Vater. Über das Sammeln kommt Adria seinem Vater auch etwas näher. Zitat: Wenn ich die Münzen in der Hand hielt, fühlte ich mich in die Zeit zurückversetzt, als mein Vater mir seinen Vortrag über die Geige hielt. Adria wird später Philologieprofessor und sammelt zu dieser Zeit intensiv Originalhandschriften von Nietzsche, Joyce, Proust und so weiter. Zitat: Wer kann schon das Verlangen widerstehen, die Originale von Texten zu besitzen, die einen berühren? Adria hat dabei aber trotzdem Schuldgefühle wegen der großen Summen, die er für Bücher ausgibt. Er schafft sich in seiner Wohnung eine eigene Welt mit seiner Bibliothek alter Bücher und sagt zu sich: Ich hatte das ganze Universum zu Hause, geordnet nach einer mehr oder weniger universellen Dezimalklassifikation, das mir Sicherheit und Trost gab. Sein Sammeln und sein Interesse an den Dingen ermöglichen ihm zugleich, in seiner Kindheit trotz großer Einsamkeit zu überleben und später auch den vorübergehenden Verlust seiner Geliebten Sarah zu kompensieren.
Raymond Behrens sieht den Zusammenhang zwischen dem Sammeln und der psychischen Struktur des Zwangsneurotikers anders. Er unterstreicht, dass sich in allem Sammeln eine Vergeblichkeit auftut, die auch den Zwang kennzeichnet.
Der Zwangsneurotiker entwirft Theorien, stellt zu befolgende Regeln auf, die etwas ermöglichen oder etwas verhindern können, sammelt Objekte, um in der Sammlung eine möglichst lückenlose Vollständigkeit zu erreichen, übersieht aber dabei und mit ihm die Gesellschaft, zum Beispiel in Bezug auf die Theorie der Museen, dass schon das zweite Objekt, das zweite Kunstwerk neben dem einen meist die Aura dieses einen relativiert.
So kommen wir nun zurück zur Frage nach der psychischen Struktur des Zwangsneurotikers. Sie lässt sich für Raymond Behrens insbesondere in Abhebung von der hysterischen Struktur folgendermaßen beschreiben.
Das gespaltene Subjekt und jedes sprechende Subjekt ist einerseits gespalten und andererseits in seinem Sprechen und durch sein Sprechen hysterisch, fordert also den anderen dazu auf, ihm zu sagen, wer er oder sie sei. Das kann darauf zurückgeführt werden, dass das Kind sich als Objekt des Mangels des anderen konstituiert und versucht, dadurch diesen Mangel aufzufüllen. Dadurch, dass es sich gemäß der Frage, wie willst du mich, Vater, Mutter, konfiguriert, dass es sich als Objekt des Begehrens des anderen bildet, also durch einen anderen, für einen anderen, als ein anderer. Auf die Frage, wer bin ich, erhält die Hysterie keine verlässliche, befriedigende Antwort. Sie ist das ungeliebte Kind der Mutter, kann die undeutlich Bevorzugte des Vaters sein. Sie ist mit der Lüge der Mutter oder dem undeutlichen Verhalten des Vaters konfrontiert und so ist sie darauf angewiesen, aus den Auslassungen, Widersprüchen, Rissen, gebildeten rätselhaften Diskurs der Eltern, sich eine Antwort zu bilden, die aber letztlich keine ist und sie unbefriedigt zurücklässt. Sie positioniert sich dann in der Folge davon als Objekt des dem anderen unterstellten Begehrens. Allerdings geht dabei etwas verloren und letztlich ist es dieser Verlust in Form eines verlorenen Objektes, der das hysterische Subjekt dazu antreibt, eine Antwort auf die Frage nach ihrer Identität zu stellen. Der zukünftige Zwangsneurotiker, der das von der Mutter zu sehr geliebte Kind ist, wird anderen Signifikanten ausgesetzt, welche bei ihm die Besonderheit haben, paarweise vermittelt zu werden. Konjunktiv als sowohl als auch, disjunktiv als entweder oder. Es treten immer zwei Signifikanten gleichzeitig auf. Denken Sie den Rattenmann, du wirst ein großer Mensch oder ein großer Mann oder ein Verbrecher. Dem Einwand, diese Signifikantenpaare würden auch an die künftige Hysterie herangetragen werden, denken Sie an das Mädchen so oft herangetragene Konzept der Frau als Heilige und Hure, ist zuzustimmen diesem Einwand also. Allerdings geht sie anders, die Hysterie anders damit um. Sie wählt in ihrer Eigenschaft als ungeliebtes Kind meist einen Signifikanten aus und versucht im Umgang damit geliebt zu werden. Der Zwangsneurotiker seinerseits verharrt in der Zweideutigkeit. Sich festlegen würde den Verlust der Liebe bedeuten, aber genau dieses Nicht-Festgelegt-Sein ist ein Verlust, ist Mangel an Bestimmtheit, ist, wie Lacan sagt, ein Fehlen des Herren-Signifikanten, der dem Subjekt Orientierung geben könnte. Die Hysterika als Paradigma des Subjektes, aber auch die klinisch relevante Hysterie fragt, wer bin ich? Sage du mir, wer ich bin. Die Antwort auf diese Frage kann nicht lauten, der oder die bist du, Sie vermag nur zu sagen, das bist du. Sie wird also notwendigerweise eine verfehlte, das Subjekt objektivierende Antwort sein. Kann doch niemand unser vom Unbewussten determiniertes Fragen beantworten. Es führt auf die Frage der Hysterie, die den Adressaten, den Meister, dem sie Wissen unterstellt, den sie ratlos und hilflos macht, Wissen produziert, das zumindest therapeutisch in der Kur nutzlos bleibt, auch wenn sich in ihm nicht nur falsche Vermutungen auffinden lassen. Die Hysterie orientiert sich also am anderen, macht sich zum Objekt seines Begehrens, errichtet und stützt den anderen dadurch, besonders den Vater, allerdings auch in der Absicht, ihn zu beherrschen. Anders beim Zwangsneurotiker. Während die Hysterie sich zum Objekt des anderen macht, um nicht selbst begehren zu müssen, versucht der Zwanghafte, den Impact des großen anderen zu limitieren, indem er ihn zu schwächen, zu relativieren, ihn zu neutralisieren versucht. Er wird sich nicht seinem sexuellen Begehren stellen, denn das sexuelle Begehren ist auch das andere. Das Begehren ist immer das Begehren des anderen. Also er wird sich nicht diesem sexuellen Begehren stellen, das ihn übermannen könnte, ihn bedrängen und ihn hilflos machen könnte, sondern er wird sagen, ich schlafe einmal in der Woche mit meiner Frau, und zwar am Freitagabend um 20 Uhr. Man muss ja was für die Hygiene tun.
Und die Position des Vaters unsicher geworden sind, eine bevorzugte symptomatische Lösung darstellt. Eine Beschäftigung mit dem Zwang legt sich daher heute besonders nahe. Ganz zwanglos sei Ihnen am Ende dieser Sendung für Ihre Aufmerksamkeit gedankt. Die Musik zur Sendung hat die Krakauer Klezmerband Bereshit gemacht. Für Redaktion und Technik der Philosophischen Brocken verabschiedet sich Ulrike Kadi.